Die Show beginnt effektvoll. Gespannte Erwartung, große Vorfreude. Was mag da noch alles passieren?
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à l'Olympia. Et maintenant, avec la dernière partie de la trilogie parisienne, les Rolling Stones.
Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell. Es gilt, ein historisches Datum zu würdigen und der Greatest Show on Earth, der dienstältesten Superstar-Rockgruppe des Planeten, Tribut zu zollen. Warum jetzt und worum genau geht's? Das Wort hat der Chef selbst.
It's the 50th anniversary of the Rolling Stones playing at the Marquee Club. There was Brian Jones, myself, Keith, and then a bass player called Dick Taylor, who joined the Pretty Things, and Tony Chapman on the drums.
Am 12. Juli 1962 traten Brian Jones, Mick Jagger und Keith Richards zum ersten Mal unter dem Namen Rolling Stones im Londoner Marquee Club auf, damals noch mit dem späteren Bassisten der Pretty Things und dem späteren Drummer der Kinks. Das heißt, die endgültige und dann Jahrzehnte zusammenhaltende Besetzung mit Bill Wyman und Charlie Watts war damals noch nicht komplett. Aber der Bandname The Rolling Stones tauchte vor 50 Jahren zum ersten Mal auf Plakaten und am Rockhimmel auf. Was haben die Stones in diesen 5 Jahrzehnten nicht alles erlebt an Highlights und Rekorden, an Dramen und Katastrophen? Um vom letzteren nur den 3. Juli 1969 zu nennen, als man Brian Jones leblos in seinem Swimmingpool fand. Vor 3 Monaten wäre er 70 Jahre alt geworden. Und natürlich muss man sich immer wieder an Altamont, das Free Concert der Stones vor 300.000 Menschen im Dezember 1969 erinnern, als die Hells Angels, die fatalerweise von den Stones als Sicherheitskräfte engagiert worden waren, einen schwarzen jungen Fan vor den Augen Mick Jaggers erstachen. So etwas kann doch nur den Stones passieren, so wird Keith Richards im aktuellen Spiegel zitiert. Seien wir ehrlich, fügte er hinzu, den Bee Gees hätte sowas nicht passieren können. Was ist den Stones in den letzten 50 Jahren nicht alles passiert? Sie wurden gefeiert und angefeindet. Man hat sie als Verräter beschimpft, sie hätten den Rock'n'Roll verkauft an die Werbung und an die Autoindustrie. Man hat ihnen vorgeworfen, Teile ihrer Live-Musik käme vom Band. Sie würden das Singen und Spielen nur imitieren, so wie die Pippi-Pop-Boygroups in ihren Playback-Shows. Man hat ihnen vorgehalten, sie hätten seit den Alben Sticky Fingers von 1971 und Exile on Main Street von 1972 überwiegend nur noch grottenschlechte Alben veröffentlicht oder allenfalls selbst Plagiate. Auch weil das alles so nicht stimmte, prallte dies Gemäkele ab an den rollenden Steinen, die sich altersmäßig nun so langsam auf die 70 zubewegen oder wie im Falle von Charlie Watts und dem Ex-Stone Bill Wyman dieses Alter bereits überschritten haben. Sie machen dennoch und unbeirrt weiter. Die nächste Welttournee ist bereits für das kommende Jahr avisiert. Und für viele ist ein Stones-Konzert, auch wenn es musikalisch nichts mehr wirklich Neues bietet, doch immer noch eine Art von rockmusikalischem Hochamt, jedenfalls ein Ereignis von ganz besonderer Bedeutung. Und es ist sowohl ein Stück Rockgeschichte als auch ein Stück der eigenen Geschichte jedes Konzertbesuchers. Und wer wollte das missen? Da mag man meckern oder die Nase rümpfen über diese Altherrenband, festzustellen bleibt, Diese Live-Aufnahme aus dem No Security Album von 1998 ist vorzüglich eingespielt worden und der Song selbst, Gimme Shelter, der im Original aus dem Let It Bleed Album vom Dezember 1969 stammt. Der Song hat kompositorische und textliche Klasse und ist in seiner Aussage geradezu zeitlos. Ein Sturm bedroht mein Leben heute. Wenn ich keine Deckung krieg, bin ich hin. Krieg, Kinder, ist nur einen Schuss entfernt. Seht, das Feuer frisst sich bis zu unserer Straße heute, brennt wie ein glühender Kohlenteppich und der wütende Bulle ist los. Vergewaltigung und Mord sind nur einen Schuss entfernt. Die Flut bedroht mein Leben heute. Gib mir Schutz, sonst bin ich hin. Ich sag dir, Liebe, Schwester, Liebe ist nur einen Kuss entfernt. So heißt es im Text, des wie fast immer bei den Stones von Mick Jagger und Keith Richards gemeinsam geschriebenen Songs Gimme Shelter. Mit dem selber Schreiben ihrer eigenen Songs begannen sie sehr zögerlich. Ihr Debütalbum vom April 1964 enthält gerade mal einen einzigen selbstverfassten Song. Das war Tell Me, die flehentliche Bitte eines schweren Nöters, der gerade den Laufpass bekommen hat, an seine Liebste, sie möge doch sagen, dass sie zu ihm zurückkommt. Ich warte, dass die Tage vergehen, ich höre ein Klopfen an der Tür, das niemals kommt, ich höre das Telefon, das nicht klingelt. Du musst mir sagen, dass du zu mir zurückkommst. Dies ist der Mitschnitt eines TV-Auftritts der Stones aus einer US-Unterhaltungsshow von 1964, wobei Mick Jagger und Co. hier zum eingespielten Playback nur so taten, als würden sie live spielen. Und das Geschrei der meist weiblichen Fans scheint hier auch nur dazugemischt worden zu sein. Von einem schreienden Publikum ist jedenfalls in der Fernsehshow absolut nichts zu sehen. Unter den 12 Songs des Debütalbums der Rolling Stones vom April 1964 war der gerade gehörte Song Tell Me, wie gesagt, der einzige von Jagger Richards selbst verfasste Song. Zu diesem ersten Eigengewächs gesellten sich dann aber im Laufe der Zeit noch etliche hunderte teils großartige eigene Songs hinzu. Doch seit 2005, seit dem letzten Studioalbum A Bigger Bang, sind keine neuen Songs der Stones hinzugekommen. Das aktuellste Songmaterial eines Stones-Mitglieds stammt von Mick Jaggers neuer Nebenband Super Heavy, der außer ihm noch der Ex-Eurythmics-Macher Dave Stewart angehört, außerdem die junge britische Soul-Rock-Sängerin Joss Stone, der jüngste Bob Marley-Sohn Damian Marley und der indische Bollywood-Filmmusikkomponist und Popmusiker Ala Raka Rahman. Der Ansatz eines globalen Pop, der England mit Jamaika und Indien verbindet und Soul, Rock, Reggae und Bollywood miteinander verschmilzt, war als großer Wurf geplant, ist aber letztlich doch unter der eigenen Messlatte hängen geblieben. Allerdings hat das im letzten Herbst veröffentlichte Album Super Heavy doch auch ein paar hörenswerte Songs zu bieten, wie den folgenden One Day, One Night, in dem der fast 69-jährige Jagger herumkräht wie ein junger Rotzlöffel, während der Bob Marley-Sohn Damien die Stimme seines großen Vaters in Erinnerung ruft und Joss Stone gegen Ende den Song mit unglaublicher Soul-Power auflädt.
And half buckle of Guinness and one loaf, one life. Plus no taxi budget means must walk, no ride. If I'm to build my vibe tonight, let's ride.
Ab Abrupt und auf dem Höhepunkt des Duetts zwischen Joss Stone und Mick Jagger endet dieser Song One Day, One Night der sogenannten Supergruppe Super Heavy aus dem gleichnamigen Album vom Herbst letzten Jahres. Ausgerechnet in diesem Jahr des 50-jährigen Jubiläums der Stones soll es also nichts Neues von den Rolling Stones zu vermelden geben, dazu der Bandchef höchstpersönlich.
So, yeah, so 50th, it should be, you know, there'll be, I'm sure there'll be people, you know, making films and talking about the history of the band and, you know,
but there's no
photo tour, exhibitions.
No tour plan, doesn't it?
There's no tour plan at the moment.
Nein, in diesem Jahr sind also keine Live-Auftritte geplant. Es wird natürlich viel Radio und TV und Presseberichterstattung über die Geschichte der Band geben. Eine Filmdokumentation soll erscheinen. Ein dicker Fotobildband ist bereits zu haben, aber kein neues Songmaterial wird es geben und eine Tour wahrscheinlich erst im nächsten Jahr. Warum nicht pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum? Darum ranken sich Gerüchte. Man konnte vom angeschlagenen Gesundheitszustand von Keith Richards lesen, aber auch vom wieder mal schiefen Haussegen zwischen den beiden Dauerstreithähnen Jagger Richards. Verstimmung habe es bei Mick Jagger gegeben, weil die Autobiografie von Keith Richards Live vom Oktober 2010 etliche Unfreundlichkeiten gegenüber Mick enthielt, darunter etwa die Schmähung, Mick habe einen so kleinen Penis, dass Keith Richards Freundin Anita Pallenberg keinen Spaß gehabt hätte an ihrer kurzen Affäre mit Herrn Jagger im Jahre 1968. Und Keith Richards soll sich sehr darüber geärgert haben, dass Mick Jagger mit der Band Super Heavy fremdgegangen sei, statt mit ihm an neuem Songmaterial für die Stones zu arbeiten. So kamen also nur Altmaterialien auf den Markt. In diesem und im letzten Jahr sind insgesamt 4 Live-Alben mit Konzertmitschnitten der Stones aus den Jahren 1973 bis 1981 erschienen. Und schon 2010 auch eine Wiederveröffentlichung des 1972er Albums Exile on Main Street Remastered wurde herausgebracht, enthalten darin auch bis dato unveröffentlichte Aufnahmen, die damals zwar fertiggestellt, aber ausgemustert wurden, wie zum Beispiel der folgende Song Plundered My Soul. Dieser Song Plundered My Soul blieb bislang unveröffentlicht, wie auch der hörenswerte Song Following the River und andere Titel, die allesamt entstanden während der Aufnahmesessions zum berühmten Stones-Album Exile on Main Street, das im Juni vor 40 Jahren veröffentlicht wurde. Auch die Instrumentalfassung des Songs Let It Loose, die hier ständig im Hintergrund läuft, stammt aus diesen Studio-Sessions. Die meisten Aufnahmen des Albums wurden während eines 6-monatigen Aufenthalts in einer angemieteten Villa in Südfrankreich eingespielt. Angeblich $10,000 monatlich soll das schlossähnliche Anwesen an der Côte d'Azur gekostet haben. So schön die landschaftliche Umgebung auch war, den Stones ging es damals alles andere als gut. Die Band war im Grunde aus England geflüchtet, weil das Finanzamt und Ex-Manager hinter ihnen her waren. Es drohten Gerichtsverfahren. Keith Richards hatte gerade einen schweren Autounfall überlebt, war aber noch tiefer in seine Drogenabhängigkeit abgerutscht. Damals waren die Stones zwar musikalisch immer noch stark und kreativ, trotz all der Drogen, doch finanziell waren sie fast am Ende. Heute, 40 Jahre später, steht die Firma Rolling Stones ökonomisch so gut da wie nie zuvor. Sie machte in den letzten Jahren während der Welttourneen Milliarden Umsätze und Millionen Gewinne. Alleine die letzte Tour A Bigger Bang soll rund $580 Millionen eingebracht haben. Und schon seit den 80er Jahren muss sich keiner der Stones noch irgendwelche Gedanken um das liebe Geld machen. Mick Jaggers Vermögen wird auf $300 Millionen taxiert, Keith Richards habe nur unwesentlich weniger. Mit etwas größerem Abstand folgen dann Charlie Watts und Ron Wood, aber mehr als ausgesorgt haben auch sie schon lange. Doch nicht nur in finanzieller Hinsicht haben die Stones in den letzten 50 Jahren Geschichte geschrieben. Nicht nur das neue Geschäftsfeld Pop fügten sie dem kapitalistischen Wirtschaftssystem so erfolgreich und dabei leicht subversiv hinzu wie sonst keine andere Band. Sie haben auch maßgeblich zu einer gesellschaftlichen Umwälzung beigetragen, wie es der Spiegel formulierte. Zitat: Die Stones lieferten den Soundtrack zur eigentlichen Revolution des 20. Jahrhunderts und diese Revolution hatte einen kurzen Namen: Pop. Pop schaffte die Gesellschaftsgrenzen ab, indem er die Geschmacksgrenzen abschaffte. Pop war ein Umsturz der Verhältnisse, der Machtarrangements, der Art zu reden, zu denken, zu leben. Pop war eine Revolution, die ästhetisch begann und politisch und ökonomisch triumphierte. Pop war eben nicht nur Oberfläche, Glitzer und Sex. Pop war auch Demokratisierung, Pop war gute Laune Kapitalismus. Zitat Ende. Doch die Stones lieferten nicht unbedingt gute Laune Pop ab. Sie hatten immer auch einen Hang zum Dunklen, zum exzessiven Rauschhaften, Dionysischen. Und sie hatten auch stets Sympathy for the Devil.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate.
Das Bankett der Bettler begann mit dem Erscheinen des leibhaftigen Gott sei bei uns, des Dämons mit dem Pferdefuß. Ich bin schon seit vielen Jahren auf der Welt, habe so manchen um Seele und Glauben gebracht. Ich war dabei, als Jesus Christus an seinem Glauben zweifelte. Ich sorgte dafür, dass Pilatus sich die Hände wusch und sein Schicksal besiegelte. So heißt es im Text von Sympathy for the Devil, dem Eröffnungsstück des berühmten Stones-Albums Beggar's Banquet von 1968, einem der Signatursongs der Rolling Stones und einem der maßgeblichen Titel im Kanon der Rockgeschichte. Was die Stones als Liveband ausmacht, was ihnen jene besondere Stellung in der Popkultur eingebracht hat, das wird gleich ansatzweise und schlaglichtartig hörbar in der nun folgenden Dokumentation Tip of the Tongue, enthalten in der Vierfach-DVD 4Flicks vom November 2003. Diese Dokumentation, die Einblicke in die Geschichte der Stones, in die Vorbereitungen zur Welttour 40 Licks, in die Arbeit im Aufnahmestudio und hinter die Kulissen gibt, ist nun als Audioumschnitt mit Übersetzungen zu hören. Beginn der Licks-Welttournee in New York City vor 10 Jahren, 7. Mai 2002.
It hits you suddenly, from this day until whenever this tour finishes, you're back on the road.
Plötzlich wird dir klar, dass du von diesem Datum an bis zum Ende der Tour wieder unterwegs sein wirst, sagt Keith.
It's almost as if you've been drafted.
Es ist beinahe so, als wärst du zum Militär eingezogen worden.
Cut the anchors and now off you go.
Anker hoch und jetzt geht's los, sagt Keith. Man sieht im DVD-Film, wie die Stones in ein gelbes Luftschiff einsteigen. Auf der Hülle des Zeppelins prangt die knallrote, rausgestreckte Zunge, das unverkennbare Logo der Rolling Stones. Jetzt geht's los, sagt er, um die Wolken herum, in den Himmel und vielleicht sogar bis nach Shanghai.
I haven't been together with all four of them since we finished the last two. And suddenly there you are hovering above Manhattan. What a place to meet, you know?
Ich war mit den vier nicht mehr zusammen, seit wir die letzte Tour beendeten. Und plötzlich bist du hier in den Wolken über Manhattan. Sich an so einem Ort zu treffen, das ist doch unglaublich.
I loved it, Mick loved it, Ronnie loved it, Charlie hated it.
Mir gefiel es, sagt Keith. Mick gefiel es und Ronnie gefiel es, nur Charlie hasste es.
I'm not very good at heights, a nightmare.
Charlie erklärt, ich mag keine großen Höhen, es war ein Albtraum. Und Keith erzählt, Charlie hielt die ganze Zeit die Augen geschlossen und hielt sich fest.
I don't think Charlie opened his eyes all the way, no, he was clutching.
We had a very interesting first time experience on the airship. It was a one time experience for Charlie, I think.
Es war sehr interessant zum ersten Mal im Zeppelin, sagt Mick. Es war für Charlie ein einzigartiges Erlebnis, glaube ich. Er hat es aber gut überlebt. Also die Tour und was passieren wird, kündigt Mick Jagger auf der Pressekonferenz an. Wir werden in einem Stadion spielen, wir werden in einer Arena spielen. Wir werden in einem Theater oder einem Club spielen. Und in New York machen wir alles drei. Das wird uns sehr viel Spaß machen. Als nächstes sieht man im Film eine Straßenszene in Paris, 14 Wochen vor der ersten Show. Keith Richards steigt aus dem Auto aus und wird begrüßt. Bonjour Keith, hi, wie geht es dir heute?
Bonjour Keith. Hi sweetheart, how are you today?
Thank you, my friend.
Big. Let me see.
It's great, thank you.
Er gibt Autogramme und verschenkt sogar eines seiner Gitarrenplektren. Dann betritt er das Studio, in dem für die Tour geprobt wird.
One of the reasons we're here now doing this is it is 3 years nearly, and you've got to concentrate on new stuff. You know, it's like, hey, the car's on blocks for 3 years. You know, you put the tires, you check the tires, check the gas, check the oil.
Wir machen das jetzt aus dem Grund, weil es schon 3 Jahre her ist, sagt Keith. Wir müssen uns auf Neues konzentrieren, als ob der Wagen 3 Jahre lang aufgebockt war. Also die Reifen drauf, den Luftdruck prüfen, Benzin und Öl nachsehen. Und dann den Gang einlegen. Aber wir sind noch am Anfang hier, sagt Ronnie. Es ist nur eine Probe für die Proben auf der Tour.
Getting into gear, this is still early days, you know, this is a rehearsal for rehearsals for the tour.
Und Mick zählt 3 vor und die Proben beginnen mit Don't Stop. Die Band spielt live im Studio.
One, two, three, and...
Regieraum sitzt anschließend Mick Jagger und kritisiert die Aufnahme.
The overall rhythm and mood sounds too country. It needs to be slinky and sexy.
Der Gesamtrhythmus und das Gefühl, das ist mir einfach zu sehr country. Es muss schlüpfrig und sexy sein, kritisiert der Stones-Boss.
So what I've got here is all about the indoor.
Danach sieht man ein Treffen mit dem Bühnendesigner und Dekorateur, der den Stones die Bühnenaufbauten auf Fotos zeigt und erklärt, dass 6 Reihen Leinwand vorgesehen sind, außerdem 7 bewegliche Beleuchtungseinheiten, was visuell sehr interessant sei. Die Stones schauen sich das alles schweigend an. Der Bühnendesigner erklärt die Videoleinwand und dass sich Scheinwerferlichter wie ein Messer bewegen, das wie durch einen Schlitz hindurch schneidet. Man diskutiert darüber, dass auch mal 3 Songs laufen sollen, ohne dass irgendwas auf der Leinwand passiert. Dann wird eine Grafik gezeigt, die japanischen Manga-Cartoons werden vorgestellt, die spielerisch Sado-Maso-Assoziationen zulassen. Dann sieht man plötzlich ein frühes Stones-Konzert aus den 60ern noch mit Brian Jones. Und Mick Jagger sagt,
in the beginning there was nothing.
Am Anfang war nichts.
And you just walked on.
Und man ging einfach so auf die Bühne.
There was no stage.
Es gab keine Bühnengestaltung und wenn, hatte das nichts mit uns zu tun.
Und in 1969
war etwas Bahnbrechendes, als wir begannen, die ganze Bühne einzunehmen.
And the groundbreaking thing was we hung the sound. So when you hang the sound, therefore you're creating the stage as a sort of playing area, not just an equipment dump.
Das Bahnbrechende dabei war, dass wir den Sound als Bühnenbild nutzten. Wenn man den Sound in den Raum hineinhängt, erschafft man die Bühne zu einer Art Spielfläche. Die Bühne ist dann mehr als ein Abstellplatz für die Instrumente. Und von da an ging es wirklich immer weiter.
And then it went on from there, really. A lot of places to go physically on the stage. When you can go up and meet the people up there, it's quite nice, you know. Then it's kind of good, but you've got to kind of think that way.
Ich kann eigentlich auf der Bühne keine weiten Wege zurücklegen. Wenn man aber auf einem Steg hinaufgehen und ins Publikum hineingehen kann, dann ist das ziemlich gut und auch das ist zu bedenken, sagt Mick. Und der Bühnendesigner fragt: Brauchen wir wirklich noch eine Kulisse zusätzlich, damit Mick etwas auf der Bühne zu tun hat? Das könnte ein Käfig sein.
Do we need another physical prop coming in to give Mick something to do?
Is it the cage?
It's in danger of being the cage.
I know exactly what's going to happen. You get out on them and then you think, what am I doing here? I can't really do anything. And then you go back again because you're divorced from everything else.
This is lights low down. They've moved.
Is it under control? Yeah. Yes.
I've had quite a few sleepless nights about it.
Ich weiß genau, was geschehen wird, sagt Mick. Du denkst dann, was mache ich hier? Ich habe wirklich nichts zu tun. Dann gehst du wieder zurück, weil du dich von allem abgeschnitten fühlst. Also wird weiter über die Bühneninszenierung diskutiert, wie das Licht aussehen soll und was Mick auf der Bühne noch alles tun kann. Ich hatte einige schlaflose Nächte deswegen, sagt er. Und Charlie Watts zieht die Augenbrauen hoch. Keith spaziert durch eine Hotellobby und sagt, dieses Leben kann man nicht im Vorhinein planen. Man weiß nie, in welche Richtung es weitergeht.
This is not, you know, a predictable life. You never know which way it's going to turn. There's been a few Stones down there, Mick Taylor, Bill Wyman, and then of course Brian Jones. I mean, in essence, Charlie, Mick and me, the original platoon that went out into the jungle where three survived.
Es gab einige Stones, sagt Keith, Mick Taylor, Bill Wyman und dann natürlich noch Brian Jones. Ich meine, eigentlich sind Charlie, Mick und ich der Originalzug, der in den Dschungel fuhr. Wir drei überlebten es.
We didn't make any money. We spent a year or so, you know, begging, borrowing and stealing. Yeah, I mean, we used to go around picking up beer bottles, Brian and Mick, and we'd get the big plastic bag, and we'd take all the empties, and that's how we'd make, that's how we'd scrape through the week, you know, buy a new guitar string.
Wir verdienten am Anfang kein Geld, sagt Keith. Wir verbrachten etwa ein Jahr mit Betteln, Borgen und Stehlen. Wir zogen herum und hoben Bierflaschen auf. Brian, Mick und ich sammelten mit der großen Plastiktüte leere Flaschen auf. So verdienten wir uns ein paar Kröten. So ging die Woche vorbei und wir kauften dann eine neue Gitarrenseite. Es hat uns Spaß gemacht und wir glaubten, dass wir gut waren. Und schließlich stimmten die anderen auch zu.
But I guess we loved to do it, and also we thought it was good when finally other people agreed. And then it happened so quick that, I mean, really, one minute you can't get laid, and the next minute there's 3,000 chicks throwing their panties at you, and you're going, oh, whoa, what happened? This, I'll wake up in a minute, you know?
Es geschah damals alles so schnell. Erst will keine mit dir schlafen und dann werfen dir 3000 Mädchen ihre Slips entgegen. Und du denkst, Mann, was ist passiert? Gleich wache ich auf. Und Keith resümiert über den Zustand, ein Stone zu sein. Das ist das Einzige, was ich wirklich gut kann.
It's all I'm really good at.
Now, babe, I put a spell on you. remember. It's still like 30 years.
Obwohl ich das neue Mitglied bin, sagt Ronny, sind es trotzdem schon bald 30 Jahre. Bandchef Mick urteilt über seinen Angestellten. Ronny ist auf dieser Tour eine ganz andere Person, weil er nüchtern ist.
Ronny is a completely different person this tour because he's sober.
It's been about 10 weeks. Makes me play better. It's very difficult. But, you know, I take it one day at a time.
Und Ronny bestätigt, das sei schon seit 10 Wochen so und er könne deshalb besser spielen. Das ist sehr schwer, sagt Ronny. Aber nur so geht es, ein Tag nach dem anderen.
Yeah, yeah.
You know, instead of doing it the same all
yeah,
the
sure,
way
sure, no, I'm, yeah. I'm,
but I'm not
no,
doing
I'm
it
down
nice because I don't want it to be too pretty, you know.
No, don't want to be too pretty, or no country.
No. It ain't going to be country, man. It's because I'm from Georgia, you know.
Don't get defensive.
They want like a sinewy, snaky rock track. They want it really simple. So I don't want any fucking around, basically.
Der Tourpianist Chuck Leavelle spielt das Intro von Don't Stop und sagt, anstatt immer das Gleiche von Anfang bis zum Ende zu machen, variiere ich etwas, will es aber nicht zu hübsch machen. Und Mick Jagger pflichtet bei, nicht zu hübsch und nicht zu country. Nein, nein, sagt der Pianist, es wird nicht country, nur weil ich aus Georgia stamme. Du musst nicht gleich in die Defensive gehen, spöttelt Mick. Wir wollen eine schlangenähnlich schlängelnde Rocknummer und wollen es ganz einfach haben. Deshalb will ich hier keine Scheiße hören, sagt Mick und muss lachen.
Baby, get me out of here.
Keith brings lots of emotion and Mick brings direction.
Keith bringt sehr viel Gefühl, sagt Charlie und Mick gibt die Richtung an.
I mean, I'm playing a totally different aspects of sound out there than what I'm hearing here.
Keith kommt in den Regieraum und mault, ich spiele da draußen mit ganz anderen Soundaspekten als das, was ich hier höre. Scheiße, wo bin ich denn hier? Charlie sagt, Keith und Mick sind wie Brüder, sie streiten sich immer. Ich weiß nicht, was los ist, aber sie machen immer weiter. Es ist immer ein gern gepflegter Konflikt. Mick sagt zu dem Dauerkonflikt, ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll, ganz ehrlich.
He's my wife.
Und Keith lacht, er ist meine Frau. Mick sagt über Keith, er ist sehr nach innen gekehrt und war schon immer eine eher stille, meditative Persönlichkeit. Um also das herauszubringen, was er wirklich sagen will, glaube ich, dass das manchmal wirklich ein Problem für ihn ist.
Who do you think you are, Mick Jagger?
Wer glaubst du denn, wer du bist, Mick Jagger? Hört man Keith in einem alten Filmausschnitt aus den 60ern fragen. Und Mick sagt, ich bin sehr gesellig und frage immer, seid ihr alle okay? Und Keith ist es nicht, aber er hat etwas gelernt, er ist jetzt geselliger, als er vorher war. Wir können uns nicht scheiden lassen, sagt Keith. Also wenn wir uns nie wieder sehen wollten, dann müssten wir uns einfach mit dem abfinden, was wir gemacht haben. Die gemeinsamen Babys. In der nächsten Studioszene sieht man die beiden Streithähne wieder aneinander rasseln. Mick findet etwas gut in der Aufnahme und Keith widerspricht. Da seien immer noch Dinge drin, die seiner Meinung nach nicht gut sind. Und Charlie sagt, es ist wirklich überraschend, dass wir zusammenblieben mit all den Egos und keinen Egos und zu viel Egos und mit all dem, was die Leute zu dem macht, was sie sind. Und dass unser Publikum uns immer noch mag, trotz alledem, das ist umwerfend.
Everybody got somebody. And I got somebody too.
I love the band. Love playing with them. It is a tight-knit team. You know, if Charlie does one little tap on that thing, I'll know exactly what's coming next and I can flip the thing around and we just do that without thinking.
Ich liebe die Band, sagt Keith. Ich spiele sehr gern mit ihnen. Es ist ein ganz enges Team. Wenn Charlie nur ein kleines Mal draufklopft, weiß ich genau, was als nächstes kommt. Und ich kann das Ding umdrehen. Und wir machen das, ohne großartig drüber nachzudenken.
Oh, they don't come any better. It's a unique combination when it's going. So I've never wanted to play rock and roll with anyone else.
Es geht einfach nicht besser, sagt Charlie. Es ist eine einzigartige Kombination, wenn es zusammenkommt. Deshalb wollte ich nie mit jemand anderem rock and roll spielen.
It's a unit of push and pull.
It's a tight ship.
Es ist eine Einheit, die zieht und drückt, meint Ronnie. Es ist gut aufeinander abgestimmt.
Keith brings the air of raggedness, which we would be lost without.
Keith bringt das Gefühl der Lässigkeit, ohne dass wir verloren wären, sagt Ronnie.
I make the riffs. I'm the riff master.
Ich mache die Riffs, sagt Keith. Ich bin der Riffmaster.
Ronnie
kann viele verschiedene Dinge spielen, sagt Charlie. Oder er kann sich in vieles einbringen. Ronnie kann sehr gut die Moral ankurbeln, sagt Keith, denn er sieht nie die negative Seite des Lebens. Manchmal will man nur sagen, halt die Klappe, Ronnie. Wir wollen nicht glücklich sein. Er ist unwiderstehlich.
Because he never looks on the dark side of life. I mean, sometimes you better shut up, Ronnie. You know, I mean, we don't want to be happy. You know, he's irresistible.
Das mag genügen an Innenansichten aus dem Zentrum der Stones und dem Gruppengefüge der Kernband. So viel über das ewige Gerangel zwischen den Brüdern im Streit, Jagger und Richards, über das ernsthafte Alkoholproblem von Ronnie Wood und seine Vielseitigkeit als Gitarrist und Moralist und über den Ruhepol der Band, den stoischen Charlie Watts. Vor 50 Jahren begann eine Geschichte, die noch immer andauert. Und man nennt die Stones auch schon die Letzten ihrer Art. Auf jeden Fall verkörpern sie seit einem halben Jahrhundert die Essenz der Rockmusik wie keine andere Band. Sie begannen als die unangepassten Bad Boys, im Kontrast zu den braven Beatles. Längst sind auch sie gezähmt und etabliert, aber die rebellische Attitüde haben sie immer noch gut drauf, wenn ihr Frontman auch heute noch wild gestikuliert und verneinend brüllt: Einen Heiligen wirst du niemals aus mir machen. Der Kramladen von und mit Volker Rebell geht zu Ende mit dem starken Song Saint of Me aus dem Stones-Album Bridges to Babylon vom Oktober 1997. Die Stones, die niemals Heilige waren und auch keine mehr werden, sie haben seit 50 Jahren überlebt und sind offenbar nicht tot zu kriegen. Im nächsten Jahr wird Mick Jagger 70, dann wollen die rollenden Steine sich wieder in Bewegung setzen und auf Tour gehen. Lang lebe der unheilige Rock der Rolling Stones. Oh yeah, you'll never make the same man.